herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Mein Traum wird wahr, meine Lieben. Ich flippe aus vor Freude und bin sowas von stolz. Die Bindungsakademie, mein Institut für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder ist da, ist gerade neu gegründet worden. Das Logo ist fertig, die Webpage steht und du kannst ab sofort Teil der Bindungsakademie werden, indem du dich unverbindlich auf die Warteliste einträgst und du kannst dann auf der Bindungsakademie eine Ausbildung mit mir als deine Dozentin machen. Die Ausbildung wird innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Du kannst dir allerdings auch insgesamt 3 Jahre Zeit lassen. Es gibt unterschiedliche Prüfungszeiträume, damit du ganz in deinem Tempo vorgehen kannst beim Lernen. Ich werde dich in ganz, ganz regelmäßigen Live-Terminen regelmäßig begleiten. Alle weiteren Infos bekommst du über die Warteliste. Deswegen nutze jetzt gerne die Chance, komm auf die Warteliste, auf die unverbindliche Warteliste. Sichere dir darüber einen der begrenzten Plätze. Ab Juli geht's los und dann kannst du ganz in deinem Tempo vorangehen. Ich freue mich riesig auf dich und vielleicht kannst du dir jetzt schon vorstellen, dass wir uns auf dem Campus, auf der Bindungsakademie treffen, irgendwo mit einem Buch im Gras sitzen, gemeinsam lernen und ich kann es kaum erwarten, dich begleiten zu dürfen und meine Herzensthemen mit dir zu teilen und darüber meine Vision, dass Kinder bedingungslose Liebe erfahren, in die Welt zu tragen. Danke, dass es dich gibt und danke für dein Interesse. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Musik machen mit Kindern. Praktische Tipps. In dieser Podcast-Folge bekommst du wirklich praktische Tipps, wie du mit deinem Kind, auch selbst wenn du denkst, du wärst unmusikalisch, ins Musizieren kommst. Ich freue mich riesig, dass ich heute einen Gast hier habe, mit dem ich meine absolute Leidenschaft teile, nämlich Musik machen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich habe eine Zeit lang auch Musik studiert, hatte auch Schwerpunkt Musik an der Musikschule in München und habe deswegen ja auch mit Kindern in der Grundschule ganz viel musiziert, als musikalische Früherzieherin ganz viel mit Kindern Musik gemacht. Und heute habe ich allerdings einen richtigen Experten hier. Herr Schippels, herzlich willkommen in meinem Podcast. Am besten stellen Sie sich selbst einmal vor und erzählen von Ihrer wertvollen Arbeit.
Ja, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ich mache einen kleinen Bogen. Ich war früher vor meiner Pensionierung am Gymnasium und an der Musikhochschule in Freiburg. Also gar nicht in der Grundschule und auch nicht im Kindergarten, habe aber selber Kinder, habe auch Enkel. Und sagen wir mal, hinter verschlossenen Türen sind sich die Musiklehrer einig, beim Musikunterricht kommt gar nicht so wahnsinnig viel bei raus. Ja? Ich mache ein Beispiel. 9. Klasse oder 10. Klasse Gymnasium. Da ist immer mal jemand, der geht ein Jahr nach Amerika. Und dann kommt er wieder. Dann stellt er fest, in Mathematik, die haben inzwischen Sinus, Cosinus und so. Im Musikunterricht stellt er fest, ist eigentlich egal, ob ich da war oder nicht. Die haben nicht wirklich was Neues gelernt. Wenn sie schon mal eine Oper durchgenommen haben, haben sie vielleicht noch eine durchgenommen. So, also ich mache mal so Beispiele. Im Musikunterricht macht man gerne Instrumentenkunde und dann nimmt man durch, also die Geige und die Trompete und dann kommen da Ventile drauf und der Uhrmacher so und so hat im Jahre 1870. Das ist so ähnlich, wie wenn im Sportunterricht der Lehrer statt mit den Kindern zu schwimmen über die Herstellung der Badehose unterrichtet.
Ja. So. Schönes Beispiel.
Ja, und das nenne ich immer sozusagen die Ausweich- oder die Fluchtthemen. Nicht, weil die Musiklehrer es vielleicht nicht besser könnten, aber man weiß irgendwie nicht, irgendwo fehlt es den Kindern an Verständnis. Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Und wir sind ja auch uns alle einig immer, das fängt in der 5. Klasse an, am Gymnasium, an der Realschule, da kommen die ausgebildeten Musiklehrer und in der Grundschule, jedenfalls in Baden-Württemberg ist das so, da wird 90% von nicht ausgebildeten Musiklehrern unterrichtet und so. Das müsste eigentlich alles viel früher sein. Und gut, also es ist jetzt nicht revolutionär, was ich da mache, das wissen wir alle. Aber ich habe mich also nach der Pensionierung in die Grundschule begeben, habe da Kinder im ersten Schuljahr und so. Und die machen ja wahnsinnig gerne Musik.
Oh ja, sie lieben es.
Ja, also die fressen einem geradezu aus der Hand. Ne?
Ja, das ist und, das schönste Fach, man ist einfach immer beliebt.
Da hat man auch Erlebnisse, die habe ich natürlich am Gymnasium nie gehabt. Dann kommt so ein Kind hinterher und sagt, du, im ersten Schuljahr war ich weiß noch du, ja. Du bist mein Lieblingslehrer. Also was habe ich natürlich, sagt keiner mehr dann. Jetzt ist es so, sagen wir mal, wenn Eltern den Kindern was Gutes tun wollen und man sagt, was können wir denn machen? Sollen wir schon Rechnen anfangen oder so? Dann sagen zum Beispiel so Leute wie der Herr Spitzer, der berühmte Herr Spitzer, Quatsch, lass sie in Bäumen rumturnen, da entwickelt man eine Vorstellung, was dreidimensional ist und so. Das ist Geometrie, nicht gleich Dreiecke zeigen und so. Oder die Kinder sortieren, sagen wir mal, Geld, ja, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro oder Lego-Steine und dabei entwickeln sie eine Mengenvorstellung und eine Zahlenvorstellung. Das wächst alles, das ist ja jetzt nicht, wir kommen hinter vieles einfach von selber. So. Mhm.
Über das Ausprobieren, das heißt,
das genau. Ausprobieren. So. Mhm. Und jetzt ist es so, die Kinder lernen ja auch sprechen und also es ist bis heute ein großes, es ist magisch, auf einmal können sie sprechen, ja, und aber was wir wissen ist, sie kommen also in die Schule und haben, ich muss mal einfach eine Zahl fantasieren, 3000 Grammatikregeln im Kopf, aber sie wissen sie nicht, aber sie wissen, wie die Sprache funktioniert, ne? Und bei Musik ist es genauso. Ich behaupte, in den Kinderliedern, die Kinderlieder sind der Wachstumskern. Ja. So, das mache ich mal ein Beispiel. Freude, schöner Götter, Funken, doch. Das ist gemacht wie ein Kinderlied. Mhm. Beethoven braucht nur 5 Töne dafür. Und darüber baut er einen Dom.
Ja.
So. Und auch als Laie kann man das verstehen und dem folgen, weil man die Grundstruktur verstanden hat. Ich kann ja auch schöne Sätze von Thomas Mann verstehen, weil ich Deutsch spreche, aber ich kann selber nicht so schöne Sätze machen, das ist was anderes. Mhm. So, also Kinderlieder.
Sind ganz entscheidend und also kann ich jetzt nur ganz kurz aus meiner Erfahrung auch mitgeben, Kinderlieder sind ja etwas, was dann die Sprache automatisch unbewusst auch wieder fördert. Ja, also ich kann nur sagen, dass als Sprachförderung das Singen etwas ist, was so leicht von der Hand geht und den Kindern noch so extrem viel Spaß macht, weil sie ja gerade auch von Sprachförderung gesprochen haben oder vom Sprechen gesprochen haben. Das ist allein durch die Reime, die in den Liedern vorkommen und allein diese Einfachheit ja auch in den Kinderliedern, wie Sie gerade schon meinten, das sind diese 5 Töne, das ist etwas, was Kindern Sprache wahnsinnig zugänglich macht.
Sie sagen es. Ich bin immer erstaunt, also was für Aufstände da ich da in der Grundschule jetzt erlebt habe. Wir müssen den Kindern die Silben beibringen. Ich habe gesagt, dann singt doch einfach im Märzen der Bauer. Die Kinderlieder sind doch alle so, dass pro Ton eine Silbe kommt. Und dann versteht jeder, was Silben sind.
Genau, und wenn wir dann noch die Body Percussion mitnehmen und klatschen oder auf die Schenkel patschen, dann lernen wir nochmal auf einer anderen Ebene.
Ja, mit dem ganzen Körper lernen, also vollkommen klar. Aber jetzt, das geht sogar noch weiter, weil ich sag mal, fährst du heute nach München? Also stellen Sie sich das mal geschrieben vor. Mhm. Und jetzt, wie spreche ich das denn? Fährst du heute nach München? Nein, nein, ich fahre heute nach Köln. Fährst du heute nach München? Nee, mein Kollege fährt. Fährst du heute nach München? Nein, morgen. Die Sprachmelodie hat eine unglaubliche Ausdruckskraft, die man geschrieben gar nicht sieht. Aber auch das ist ja wieder die Intonation, die lernt man von Anfang an gleich mit. Und jetzt definiere ich einfach mal so. Kinderlieder, einfache Kinderlieder singen, ist sprechen auf bestimmten Tonhöhen. Mehr nicht. Ja, also wer sprechen kann, hat ein Gefühl für Intonation und so, wie man also geht und läuft und dann auch mal tanzt, das ist also eine geformte Bewegung, so formt man die Sprache und dann hat man ein Gedicht, aber es ist jetzt nichts Absurdes, also das haben wir einfach. Und man geht bewusst rauf und runter und dann gibt es eine Melodie, das kann jeder, wenn Sie von Eltern sprechen, einfach singen. Ich meine, wenn ich sonntags, in der Kirche bin, da fängt der Pfarrer ein Lied an zu intonieren, da muss ich ja vorher keine Einsingübungen machen oder so. Das wird auch oft gemacht. Viele Lehrer gehen zu einer Fortbildung, machen Stimmbildung, trauen sich hinterher gar nicht mehr mit den Kindern zu singen, weil sie denken, sie machen denen die Stimme kaputt. Aber das ist schon, wenn man Bach-Kantaten singen will. Das ist erstmal alles gar nicht nötig. Einfach singen.
Genau, einfach mehr singen. Das heißt auch im Alltag. Also ich sage zum Beispiel auch morgens zum Beispiel vor der Schule noch irgendein kleines Lied singen oder zum Beispiel vor dem Essen ein kleines Lied singen. Einfach kleine Rituale einbauen, mehr singen. Also ich kann es nur sagen, das ist ja auch nicht nur für die sprachliche Entwicklung, für die Verbindung zum Kind wertvoll, sondern auch, finde ich, weil es insgesamt zu mehr Freude und Leichtigkeit führt und weil Kinder auch über das Singen ja auch Gefühle ausdrücken. Also das ist, finde ich, jetzt von der emotionspsychologischen Perspektive nochmal ganz spannend, weil durch dieses Singen manchmal was ausgedrückt werden kann, was an anderer Stelle vielleicht sonst weggedrückt wird. Also ich hatte zum Beispiel, es gibt die ganz schönen Eulenlieder, die sind ganz süß, da ist es eine Eule, die macht sich auf Reisen und die hat ganz viele Gefühle und die ist auch mal wütend und ich habe immer so die Kinder im Kopf, wie sie dann endlich in diesem Lied mal ausdrücken konnten, wie sich Wut anfühlt. Ja, also ich finde es auch so wunderbar, über Musik Gefühle zu transportieren und den Kindern ein Ventil für ihre Gefühle zu geben.
Da darf ich gerade mal Klammer auf, Klammer zu was einschieben. Ja, als ich da mit Kindern und Eltern das alles ausprobiert habe, da habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt? Und da hatte ich als Lied Häschen in der Grube. Sagt die Mutter, nee, da war ein Vierjähriger dabei, da muss er immer weinen. Weil das Häschen in der Grube ist krank, ja, nimm mal lieber ein anderes Lied. Es klappert die Mühle am Rauschen. Oder so, ja. Ja, also natürlich, klar. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich mache Ihnen einfach mal als Beispiel, wie ich das mit den kleinen Kindern da im ersten Schuljahr, ja, aber wir sprechen durchaus auch vom Ende Kindergarten oder so, ja. Ich habe denen vorgesungen, da, da, die, dumm, da, da, die, dumm. Da, die, da, sie haben es auch schon erlernt. Dann ging ein, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, da waren wir schon mal in Ferien. Und ein anderes Kind sagt, nein, das ist die Uhr bei meiner Oma im Wohnzimmer und so. Also, ist der Big Ben.
Ja, die Big Bang.
Da, da, die, dumm. Okay, Big Ben. Ja, wir reden jetzt über den Big Ben. Und dann sage ich, okay, wie viel Glocken brauche ich denn für die Melodie? So, also jetzt fangen wir an, sozusagen in Musik zu denken und nicht über Musik. Und ich weiß, was dabei rauskommt bei den Kindern. Sagt einer 15, einer sagt 17. Da, da, die, dumm, da, da, die, dumm, da, da, die, dumm, da, da, die, dumm. 16 sind es, ne? Weil die einfach die Töne zählen. Sag ich, nein. Die Melodie hat 16 Töne, das stimmt, aber wie viele Glocken brauchen wir denn dafür?
Genau, und dann helfen sie quasi darüber zu verstehen, wie viele Töne, wie viele unterschiedliche Töne in der Melodie sind.
Ganz genau. Und das ist also das ist auch schwer, aber es sind vier Glocken brauchen wir. Ja. Ne? So, jetzt male ich einfach an die Tafel eine große, eine kleinere, noch eine kleinere, noch eine kleinere. Das leuchtet hinein, also so, die dick. Und jetzt sage ich, gut, ich sage ja auch nicht immer du und du, ich sage Peter und Andrea. Und ich will jetzt nicht immer sagen, die dicke Glocke und die kleine Glocke, die brauchen Namen.
Ja.
So, also, die heißen jetzt so, do, re, mi, mi, die, das schreibe ich auch dran, ja. So, und jetzt ist die Frage, wie funktioniert die Melodie denn? In welcher Reihenfolge müssen die Glocken schlagen? Mhm. So, dazu brauche ich natürlich irgendwie Hilfsmittel, so bin ich drauf gekommen. Und da habe ich also diese App, die heißt Tepto, für die Schulen entwickelt. Das läuft auch, also das geht von Klasse 1 bis 7. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, nee, es muss ja eigentlich noch weiter vorne dran, jetzt ohne Schulunterricht, einfach so.
Auch vor allem in der gerade, wenn die Kinder ja noch so offen für Musik sind in der Kita, das habe ich ja als musikalische Früherziehung erlebt, da geht es ja los, dass die Kinder erste Erfahrungen machen.
Ja, ja.
Das finde ich jetzt ganz spannend. Wie haben Sie dann diese App aufgebaut?
Also jetzt bin ich dann, der nächste Gedanke ist, also in der Schule, die Kinder wissen, da sind wir jetzt, um da was zu lernen, ja. Gut. Aber was ja wahnsinnig gut funktioniert, das nennen die, im Englisch nennt man das Incidental Learning, so nebenbei was lernen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie da, sagen wir mal, 20 Leute vor einen Fernsehapparat setzen und die gucken abends die Tagesschau an, da waren die Berichte hier, fragen hinterher, welche Farbe hatte der eine Krawatte an, der Sprecher, und welche Farbe? Das wissen die dann alle. Das nimmt man so nebenbei wahr. Ne? So, und jetzt ist es so, also so kleine Kinder jetzt so zu sagen, jetzt fangen wir an Musik lernen. Mm-mm. Ich habe nochmal sozusagen, die Lieder erzählen ja alle eine Geschichte. Mhm. Und jetzt habe ich zu der Geschichte noch eine Geschichte. Ich bin ja in Freiburg da Vorsitzender vom Jazzhaus, ne? Ich bin auch so Jazzer. Die Jazzer sind übrigens ganz gute Pädagogen, weil die nicht so viel, nicht immer gleich mit Noten kommen. Ja? Und da habe ich mir gedacht, also, hier bei uns im Keller, da wohnen Jack und JC. Mhm. Und dann hat ein Freiburger Maler Jack und JC entworfen. Jack und JC. Die wohnen da. Und die kommen nachts heraus, wenn die Konzerte vorbei sind. Und die Sänger, die da waren, die lassen denen auf der Bühne Lieder zurück. Mhm. So, nämlich Jack und JC leben jetzt nicht von Pizza oder von Schokoriegeln, die leben von Tönen.
Ah.
Mhm. Und die Kinder müssen Jack und JC mit diesen Tönen füttern. So, jetzt haben die Kinder also das Gefühl, die haben Hunger, ja, Jack und JC, die muss ich jetzt füttern, aber mit Tönen, also wie ist denn das jetzt, wie geht das, Und also die mit den Emotionen sind sie irgendwo ganz woanders, aber sie müssen hören.
Mhm.
So, und jetzt ist es, ich habe mal ein dickes Buch gelesen, da hat ein Kollege von der Kölner Universität geschrieben, was hat eigentlich diese ganze Gehirnforschung jetzt gebracht, der Pädagogik. Ne? Da ist ein wesentlicher Satz, also eigentlich wissen wir schon alles, wir können nur jetzt vieles besser begründen. So, und das ist in der Musik auch so. Da gab es vor 1000 Jahren einen Herrn, ein Mönch, der hieß Guido von Arezzo. Der hat übrigens die Notenschrift erfunden. Das wissen alle, das lernt man auch beim Studium und so. Aber der hat ja noch viel mehr erfunden. Beziehungsweise bemerkt. Und jetzt mach ich mal, sagen wir mal, Fuchs, du hast die ganz gestohlen. ja, jetzt sagen, wenn ich jetzt, die Kinder sagen, ist ein bisschen tief, können wir ein bisschen höher singen. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Noch ein bisschen tiefer wieder. Fuchs, du hast. Gut. Dazu muss ich von C, C, D und so überhaupt nichts wissen.
Genau, das heißt, die Theorie ist gar nicht so wichtig, sondern es geht vielmehr darum, das einfach zu machen, zu singen, ja, und darüber in, ja, die Vorstellung zu kommen.
Ja. Vorstellung ist jetzt das Stichwort. Aber auch wenn man zum Beispiel, sagen wir, im Bachchor singt, ja, dann ist es ja wie beim Sport, macht man sich vorher warm, es wird warm gesungen. Mhm. Und dann macht er Dodi, 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 Dumm. Dum, dum, da di, da di, da di, da di, dam, bum, bum, immer höher, da di, da di, da di, da di, da. Aber ich singe ja jedes Mal dasselbe.
Genau, ja.
Nur auf dem Klavier ist es schwer. Also dann muss man bei C anfangen, dann muss man bei C anfangen. Das ist ein höllisches Problem, aber zum Singen. Ja. Überhaupt nicht.
Deswegen ist ja auch das Singen für Kinder so der leichteste Zugang.
Genau. Der leichteste Zugang.
Ja.
Und wenn man jetzt da einsteigen will und sagen, okay, singen wir mal Fuchs, du hast die Gans, machen wir mal den Text weg und singen mal du, 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 du. Das können Kinder auch. Das ist ja wie eine neue Strophe, nur dass du, du, du heißt. Ja. So, und jetzt hören wir mal genau in die Töne rein, ne? So. Dann ist es ja egal, ob ich du, 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 es ist immer dasselbe.
Deswegen, ja, egal, auf welcher Tonlage man anfängt, ja.
Anfängt. Und deswegen, das hat er vor 1000 Jahren schon erkannt, brauche ich eigentlich immer dieselben Namen. Mhm. Ja, also in der Wissenschaft heißt das, Melodien sind transpositionsunabhängig. Mhm. Das sind Gestalten. Also es gibt so eine Gestalttheorie in der Psychologie, ja, oder in der Wahrnehmungspsychologie. Eine Gestalt ist das, was zusammenbleibt, was zusammenhängt, was eine Struktur hat. Also ich meine, wenn ich jetzt hier das Licht ausschalte und mein Gesicht ist ein bisschen dunkler, dann erkennen Sie mich ja trotzdem noch.
Ja, genau, also die Melodie wird trotzdem noch erkannt. Genau. Lassen Sie uns das mal einmal kurz übertragen für die Eltern, die zu Hause mit ihren Kindern singen. Das heißt, sie würden eigentlich empfehlen, öfter auch mal ohne Text zu singen, richtig?
Ja, das ist ganz gut. Das ist ganz gut, nämlich dann haben wir gleich den nächsten Schritt.
Genau, weil Sie wollten ja gerade noch mal kurz erklären, wie Sie das in der App dann aufgebaut haben.
Ich erzähle mal schnell, wie der das vor 1000 Jahren gemacht hat. Eigentlich mache ich, weil das genial ist, genauso. Also, der nennt die Töne jetzt Do, Re, Mi, Fa, So. Mhm. Machen wir mal alle meine Entchen. Da, 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 dam, dam, da, 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 dam, Do, Re, Mi, Fa, So, So, La, So. Mhm. Aber wie kann man jetzt den Kindern da helfen? Der hat die Töne einfach in die Hand gelegt. Also, ich zeige Ihnen mal was. Das hat man auch alles untersucht.
Für alle, die sich gerade anhören, unbedingt das Video bei YouTube gucken.
Ach so.
Genau. Okay, dann ganz schnell. Manche können es nicht sehen, genau.
Es gibt in Museen und so ganz viele Bilder. Na, da sieht man so Hände. Mhm. So. Genau. Und
könnt ihr auch mal googeln, es gibt diese Do-Re-Mi-Fa-So-Hände sozusagen, oder im Internet, die kann man sicher auch als Bilder finden.
Ja, sind Do-Re-Mi, das kommt später, das ist für große Chöre und so ist das ganz gut, aber für zu Hause braucht man das gar nicht. Also, jetzt mache ich so, Do-Re-Mi-Fa-So, so macht der Guido das auch, La-Ti-Do, ich lege Töne in die Hände.
Genau, so. Jeder das Video schauen, weil er zeigt gerade mit der Hand, wie man es machen kann.
Man kann es so sagen, die Töne haben auch einen Ort, wo sie wohnen.
Genau.
Auf dem Klavier wohnen sie an den Tasten, ja, auf der Geige wohnen sie auf der Seite und so. Also wenn ein Ton kommt, muss immer irgendwo der Ton erzeugt werden.
Ja.
Oder mit der Stimme. Um mir das aber klar zu machen, die wohnen jetzt in der Hand. Ein uraltes mnemotechnisches Hilfsmittel, das haben die in der Antike schon benutzt. An der Uni München habe ich neulich gesehen, gab es eine Vorlesung, die Hand als mnemotechnisches Hilfsmittel in der Medizin.
Ja, und in der Musik gibt es das also auch. Das heißt, gerne zu Hause mit den Kindern ausprobieren, es genau so zu machen, damit auch die Kinder spüren, dass jeder Ton ein Zuhause hat. Das hilft ihnen beim Singen.
Genau. Und dann hat jetzt kommen wir gleich zu meiner App, dann hat der Guido, sag mal, wenn er Amerikaner wäre, würde er sagen, do it yourself oder help yourself, hatten die Kinder ein Monochord. Ein Monochord ist also so wie eine Gitarre mit nur einer Seite. Mhm. So, eine Seite. So, und jetzt macht es selber. Ihr kennt doch die Melodien und versucht, also da, da mal rauszukriegen. Und dann ist, und dann ist der Name damit verbunden. Und das in Verbindung mit der Hand und das oft gemacht mit Liedern, die man schon kennt, das ist ganz wichtig. Also zuerst muss man die Liedermelodien kennen. Dann kann man ja auch am Monochord entscheiden, ob man den richtigen Ton gefunden hat. So, und jetzt habe ich ganz einfach gedacht, hey, würde der Guido heute leben, müsste es ja nicht so mit Monochord und so, das machen wir einfach auf ein Tablet.
Aha. So. Ah, das heißt, und so ist dann die App entstanden. Und wie konkret wird es dann auf der App umgesetzt?
Ja, ganz, also erst so. Mir war ganz wichtig, dass wir jetzt nicht so eine Musiklern-App haben, wie es viele gibt, wo man Gehörbildung und Intervall, wie an der Musikhochschule macht, sondern das wirklich für die Kinder. Deswegen habe ich auch statistisch so ein bisschen geguckt, die 32 Hits, die alle Kinder kennen. Und das sind immer noch dieselben wie vor 50 Jahren. Ja, wie in dem
Buch. Das ändert sich nicht, das finde ich spannend.
Nein, also das sind die so. Und die habe ich genommen und wollte jetzt auf keinen Fall, dass man da so zur Gitarre oder wie das, oder auch noch so Mickey Maus-artig, wie das oft im Internet ist, mit und so. Ich wollte, dass das einfach, aber trotzdem hochwertig gesungen wird. Bin dann mit, Jazz-Sänger, ich wollte dann auch keine Instrumente, keine Ablenkung, mit einer Sängerin und einem Sänger im Studio gewesen, so nach Jazz-Art. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir zum Beispiel, es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter, ja. Mhm. Und so nach 20 Minuten hatten die dann eine Version und die haben wir dann eingesungen.
Ja.
So, und jetzt ist auf der App so, man macht die auf und dann sagt man, okay, welches Lied nehmen wir denn? Welches kennen wir denn? Also ich bleibe jetzt mal bei, es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, weil das schön kurz ist.
Ja.
Nehmen wir das. Dann hört man sich das an. Sollen wir mal kurz reinhören, wie das klingt bei uns?
Ich glaube, das ist mit der Aufnahme ein bisschen schwierig.
Okay, deswegen, muss nicht. Also es war eine. So. Und wenn wir uns das angehört haben, dann drückt man einfach, man sieht eine Hand, dann drückt man auf die Hand, dann kommt die Hand und wird groß. Und dann sind in der Hand nur die Töne, die ich für das Lied brauche.
Ah, verstehe.
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Also es
zeigt ja das gerade wieder auf der Hand, wo das dann wäre. Genau.
Ja, da wäre das. Also da sind dann in der App Punkte.
Ja.
Da steht auch drin Do, Re, Mi, Fa, Ti, So. Also die Töne, die man braucht. Andere gibt es gar nicht. Mhm. So, und jetzt müssen wir Jack und JC füttern. Also, man kann spielen. Man kann also einfach draufdrücken, dann hört man jetzt die Töne. Und jetzt habe ich bei allen Liedern die aufgeteilt, so wie sie auch als Gedicht geschrieben sind. Mhm. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Also vier Teile. Unten ist jetzt, es war eine Mutter. Mhm. Es war eine Mutter. Es sind sechs Töpfchen. Mhm. Also ich mache den jetzt das Essen, ja, da muss ich den ersten Ton der Melodie finden und ins erste Töpfchen ziehen.
Ah, das heißt, die Kinder entwickeln dann darüber eine Tonvorstellung.
So Genau so ist es, ja.
Okay, das ist jetzt, also ich glaube, viele sind jetzt ganz gespannt auf die App. Es sind 32 sehr bekannte Kinderlieder. Jetzt stellen sich sicher viele Eltern die Frage, okay, jetzt habe ich diese App, jetzt habe ich diese Kinderlieder. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch ein bisschen darüber sprechen, wie können wir das Ganze dann in dem Alltag auch umsetzen? Weil die Kinder sollen natürlich wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit nur auf der App Musik machen, sondern wunderbar wäre ja, wenn wir das Ganze auch auf den Alltag übertragen können. Haben Sie da noch so ein paar Ideen, was Eltern tun könnten? Weil es geht ja auch darum, dass die Kinder mit ihren Eltern gemeinsam vielleicht Spaß haben am Singen. Ich glaube auch, dass die Eltern übrigens wahrscheinlich großteils erstmal eine richtige Tonvorstellung über die App entwickeln.
Ja, ja, das habe ich auch so erlebt. Ja, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, jedenfalls war das bei meinen Kindern so, also sehr oft, wenn sie ins Bett gehen, liest man noch irgendwie eine Geschichte vor. So. Ja. Ja, man könnte ja zum Beispiel das Liederbuch nehmen. Es gibt ja wunderschöne Illustrierte und dann ist da der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter, ist ein Bild und so, und das singen wir noch. Und dann öffnet man also die App und dann ist man nach 5 Minuten ist man auch fertig. Da hat man die gefüttert. Ja.
Ja.
Und dann singt man vielleicht noch ein Gute-Nacht-Lied und dann schlafen sie. Also so. Oder, was weiß ich, wenn es regnet und man sitzt am Tisch. Ich habe neulich mit Kindergärten, mit Erzieherinnen im Kindergarten eine Fortbildung gemacht. Die haben auch gesagt, hey, das ist super, das können wir aber auch zu dritt oder zu viert am Tisch machen. Also muss nicht abends Geschichten vorlesen.
Und wie sieht es genau aus, das, was Sie dann zu viert am Tisch machen?
Ja, da sieht das so aus, dass die Kinder einfach zusammen das machen. Der eine sagt, ich glaube, das ist der Ton. Es ist übrigens so, wenn Sie den falschen Ton wählen,
ja,
machen Jack und Jesse,
schmeckt ja nicht.
Es bringt dann wieder zurück. So, und wenn die Melodie, wenn man dafür 5 Töne braucht, dann ist auf jeden Fall, wenn man 4-mal was falsch gemacht hat, ja, der Ton, der dann noch übrig bleibt, ist auf jeden Fall der richtige. Man kommt immer auf jeden Fall zum Ziel.
Ja, ja.
Und wenn man dann auch noch ein bisschen Ehrgeiz hat oder Eltern sowas wissen wollen, wir haben auch eine Statistik hinten dran. Da wird immer so, also da wird einfach auf 100 umgerechnet, damit man es vergleichen kann. Nehmen wir mal an, die Melodie hätte 100 Töne. Jetzt habe ich 25 Fehler gemacht. So. Mhm. Wenn man das nochmal macht und merkt dann, ich habe nur noch 20 Fehler gemacht, dann merkt man ja langsam, man hört immer besser.
Die Tonvorstellung verbessert sich eigentlich. Also
das stimmt,
ja, Erfolgserlebnis, das auf der App auch abgebildet wird für die Kinder.
Genau, das ist also mein hintergründiges Ziel eigentlich. Und hier an der PH ist ein junger Professor, der will das auch mal evaluieren im PH-Kindergarten. Ja. Wenn Kinder das immer mal machen, es muss nicht immer dasselbe Lied sein, immer andere, dann entwickeln sie so wie mit den Zahlen im Laufe der Zeit eine Zahlvorstellung oder geografisch. Also ich erinnere mich noch genau, wie mein Sohn gesagt hat, ich kann heute allein in den Kindergarten gehen, ich weiß jetzt den Weg. So geht es mir darum, nicht im geometrischen Raum, sondern im Tonraum,
ja,
eine Orientierung zu empfehlen. So, und da hat mich ein Kind draufgebracht mit der Hand in der Schule, hat gesagt, das ist ja Navi.
Ja.
Ist der Töne-Navi. Da weiß ich immer, ich weiß genau, wie die Töne so liegen. Und jetzt muss ich mich da, die Melodie bewegt sich so wie ich den Heimweg habe oder so, mal links, mal rechts, mal rauf, mal runter. Glaube ich, jetzt kommen wir wieder an meinen Anfang, wenn die Kinder so eine Tonvorstellung haben, dann kann man auch ganz anders Musikunterricht machen später.
Ja, das glaube ich.
Oder wenn sie anfangen, ein Instrument zu spielen, dann ist ihnen klar, ja, die Melodie ist immer dieselbe, aber Instrument ist ganz schön kompliziert. Jetzt das Lied in einer anderen Tonart zu spielen. Aber verstanden haben sie das trotzdem vorher schon. Es ist dieselbe Melodie und die Relationen in sich sind klar.
Jetzt finde ich das auch nochmal ganz spannend, weil es gibt ja viele Kinder, die ein Instrument lernen. Ja, ich erlebe das auch oft, dass dann Eltern sagen, oh, jetzt war mein Kind da 5-mal im Gitarrenunterricht und hat keinen Bock mehr, hat keine Lust mehr.
Ja.
Und würden Sie dann auch sagen, dass das auch damit zusammenhängt, dass den Kindern die Tonvorstellung fehlt?
Ja, Also ich sage Ihnen mal was. Ich war hier auch immer in Freiburg im Vorstand davon der Musikschule. So, und dann ist im Gemeinderat, ist alles so teuer, wir müssen Subventionen. Ne? Und dann kam immer, wir hatten jetzt 800 Neuanmeldungen. Nächstes Jahr, wir hatten 750, dann 900. Inzwischen müssten die ja 20.000 Schüler haben. Ich habe dann mal zu dem Musikschulleiter gesagt, sag mal, um wie viele Abmeldungen? Mhm. Ja, das ist das, was Sie gerade sagten. Ja, ja. Das Frusterlebnis ist für viele Kinder, und dann hören sie wieder auf. Mhm. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, es hängt aber mit noch was anderem zusammen. Wir machen da immer nur reproduktiv. In der Kunst sollen die Kinder ja auch Bilder malen. Mhm. Die können aber auch Melodien machen. Ich komme noch mal auf meinen Big Ben, ja?
Ja.
So, nachdem wir rausgekriegt haben, wie das geht mit der App da für die Schule, ist meine nächste Aufgabe an die Kinder, mach neue Melodien für Big Ben.
Ja, genau. Das heißt eigentlich dieses Ausprobieren, da sind wir ja eigentlich, wenn wir auf das Kind schauen, in diesem großen Bedürfnis nach Weiterentwicklung, nach Autonomie. Das heißt, Kinder wollen ja selber ausprobieren und sie lernen am allerbesten über das Ausprobieren. Also ich kann nur ganz kurz aus meiner Arbeit als musikalische Früherzieherin berichten. Da haben wir ganz, ganz viel einfach experimentiert, mit allen Sinnen die Instrumente wahrgenommen, ganz viel mit Off-Instrumentarium gearbeitet.
Ja, ja.
Und ganz viel spielerisch einfach Musik gemacht. Und da ging es überhaupt nicht darum, die richtigen Töne zu spielen, sondern Es ging einfach nur darum, selber zu erfinden, auszuprobieren. Und auch das ist ja etwas, was die Tonvorstellung dann schon in ganz, ganz frühen Jahren schulen kann. Deswegen auch alle, die vielleicht zu Hause noch gar keine Off-Instrumente oder irgendwas haben, da braucht es auch manchmal übrigens gar nichts Gekauftes, sondern ihr könnt Instrumente auch ganz wunderbar selber basteln, ja? Das ist auch etwas, man kann mit Steinmusik machen, mit kleinen Holzstangen oder was auch immer. Auch da dürft ihr sehr gerne kreativ werden und eure Kinder Musik machen lassen oder zum Beispiel auch mit Stiften auf dem Tisch. Also ich hatte jahrelang ja Schulklassen und wir haben ganz oft einfach mit Bleistiften auf dem Tisch Rhythmus vor und nachgeklatscht oder nachgetrommelt sozusagen. Das haben die Kinder geliebt, über alles.
Ja, ja. Was Sie da so andeuten mit Steinen und so, nehmen wir mal, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, da brauchen wir ja ein Arrangement, da lässt man es ein bisschen klappern und so und so weiter. Ja, völlig klar. Aber um nochmal da auf meine Melodie zu kommen, dann mach mal neue Melodien für Big Ben.
Ja.
Ist ja ganz einfach, weil das macht dam, 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 dam. Tam, 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 für jede Viertelstunde, hat gar nicht mal einen Rhythmus. Und dann habe ich zugehört. Die sollten immer zu zweit. Und dann macht einer tam, 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 tam. Dann sagt der andere, nee, das ist ja eine blöde Melodie. Wieso? Er ist ja immer derselbe Ton. Die unterhalten sich wie Komponisten.
Mhm.
Ja, das ist eine ästhetische Denkweise entsteht dabei. Also man muss die Kinder mal machen lassen. Das hat der alte Guido auch schon gemacht. Help yourself. Da entwickelt sich das. Wenn man immer nur sagt, was sie machen sollen, dann blockiert das eher. Und das ist ein Problem, weil das Klavierspielen zum Beispiel ist so schwer, da wird dann am Ende nur noch irgendwas geübt. Aber jetzt mach doch mal selber eine Melodie.
Ja. Ist es denn auf der App auch möglich, selber mehr?
Ja, natürlich. Es ist, also Sie können, aber keine Klaviertastatur, nur die Hand.
Mhm.
So, und jetzt versuche ich gerade hier in Freiburg mit einem jungen Musikschullehrer und dem Literaturbüro, die machen immer solche Workshops, pflück dir Worte.
Mhm.
Da habe ich gesagt, ja klar, jetzt machen wir einen Workshop unserer kleinen Liedermacher. Die machen erstmal ein Gedicht. Und dann machen wir auch eine Melodie dazu. Und das kann man jetzt einfach auf der App auch auf der Hand. Man zieht sich einfach die Hand runter und dann probiert man und dann hat man einen Text. Und jetzt gefällt es mir. Okay, jetzt ist fertig. Man kann auch einstellen, das klingt wie ein Xylophon.
Ja.
Dass aber die Sängerin, wenn man hier drauf drückt, singt sie Do, Re, Mi. Man kann es auch damit machen. Dann lernen die Kinder so ganz nebenbei Also es festigt sich einfach. Der heißt Doch, der heißt Re.
Ja, ich habe da kurz eine Frage, und zwar für alle, die vielleicht sich nicht viel mit Musik auseinandersetzen, die stellen sich vielleicht die Frage, ja, können denn die Kinder, die das so gelernt haben, später dann auch leicht alle Töne lernen, wenn sie ein Instrument erlernen und auch die Notennamen und so lernen sollen?
Also ich habe vorige Woche bei uns an der Musikhochschule mit zwei chinesischen Studentinnen mich unterhalten, weil ich nämlich gehört habe, die machen in China Do, Re, Mi. Mhm. Ja, ich wollte gerne wissen, ob das stimmt. Ja, die haben gesagt, sie wundern sich, dass man das hier nicht macht oder wenig macht. Wir machen das alle. Aber so, die schreiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagen aber zu der 1 Do. Die 2 ist Re, die 3 ist Mi, weil sonst hat man die chinesischen Schriftzeichen. Also das internationale könnte man genauso gut machen. Aber also sie singen Do, Mi, Re, Fa, Mi, Do. Und die hat gesagt, wenn ich Gehörbildung mache, ich mache innerlich immer Do, Re, Mi. Ja, also es hilft wirklich und die spielen fantastisch Schumann oder so. Ja. Ich habe Proben gehört mit Leonard Bernstein in Amerika im Orchester. Ich war übrigens auch oft da. Ich habe da auch in der Grundschule mal unterrichtet. Die machen alle Doremi. Dann hat der Bernstein gesagt, Trompeten. Und das sind ja transponierende Instrumente. Da steht es in D-Dur, obwohl es C-Dur klingt. Oder ein Saxophon, ein Altsaxophon, da steht ein C, aber es klingt ein S. Deswegen, der gemeinsame Nenner ist Do-Re-Mi. Da singt der Bernstein Do-Do-Do-So, manuel, Do-Do-So. Und der Trompeter wusste auch gleich Bescheid. Also deswegen sage ich, die Stufe 0 der Musikpädagogik ist das. Und nicht was Esoterisches. Manche denken Do-Re-Mi, weil sie in der Schule so... Der Lehrer wusste selber nicht, warum er es vielleicht machen sollte, ja.
Genau. Ich habe tatsächlich damit unterrichtet und ich habe damit nur sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Also ich habe sehr viel mit den Kindern auch gesungen. Was ich da noch ergänzen möchte, ich habe ja klassischen Gesang studiert, das war so mein Schwerpunkt und hatte dann in der Schule regelmäßig, habe mit den Kindern eben auch tatsächlich klassische Musik gehört. Und das fand ich auch so spannend. In der ersten Klasse, beim ersten Mal, fanden sie es noch ganz komisch. Und je häufiger wir das gemacht haben, desto besser hat es ihnen gefallen. Und irgendwann war es so, dass sie mich eigentlich vor jeder Musikstunde gebeten haben, dass ich ihnen was vorsinge. Weil sie es einfach selber irgendwann genießen konnten. Das finde ich auch so spannend, dass ich das Gehör an unterschiedliche Formen von Musik oder eben unterschiedliche Genres auch gewöhnen kann. Und das finde ich wäre ja auch ein wunderbarer Bildungsauftrag. Vielleicht auch für Eltern, die selbst wenig mit unterschiedlichen Musikrichtungen zu tun haben, mit Kindern einfach auch viel unterschiedliche Genres anzuhören. Was halten Sie denn davon?
Ja, das ist, sagen wir mal, Hochdeutsch mit bayerischer Einfärbung oder mit friesischer Einfärbung ist alles Musik. Ja, die Strukturen sind eigentlich dieselben. Das sind Stilfragen nur und unbedingt. Also wenn man das von Anfang an immer nur glatt, ist gar nicht so gut. Also so. Aber es kommt noch was anderes hinzu. Das ist oft auch das Problem, sagen wir mal, in den Schulen oder auch im Kindergarten. Die Kindergärtnerin stellt ein CD an, sie singt aber nicht selber. Die muss selber singen. Und zwar angstfrei. Also sie muss überhaupt nicht schön singen. Aber sonst entwickeln die Kinder zu einer CD, entwickeln sie keinen Bezug. Also wenn die Mama singt, ist gut. Oder also man muss mitsingen.
Das heißt, die App ist eigentlich auch ein wunderbares Tool, um mit den Kindern gemeinsam zu singen. Es ist nicht so, dass ich da mein Kind davor absetze und sage, so jetzt mach mal. Sondern es läuft gemeinsam. Ich glaube, darüber können wir abschließend noch einmal sprechen. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich selbst Mama bin und vielleicht zwei Kinder habe? Wie sieht es dann aus, wenn ich mit der App zu Hause arbeite? Also um die App rum oder braucht jeder ein Tablet?
Nein. Ich könnte einfach zu viert um den Tisch rumsitzen. Also das ist ganz egal. Ich kann mir das zum Beispiel so vorstellen. Erstmal macht man als Erwachsener mit. Obwohl, ich habe auch da schon Erlebnisse gehabt. Also ich war da in so einem Kindergarten und da waren so Jungs, ja, und ich wollte denen erklären, wie das geht, und da sagt der eine, ach, das checke ich selber aus. Und da habe ich, ja. Und da habe ich mir das angewöhnt, als ich mit anderen Kindern probiert habe, habe ich gesagt, check die App mal aus. Das finde ich dann ganz cool, ja, das ist ganz, wir checken die App mal
aus. Okay, also Arbeitsauftrag ist schon mal klar für alle Eltern, die zuhören, check mal selber die App aus und dann mal gucken, was passiert.
Ja, die kommen meistens schneller dahinter als Erwachsene, ja, was sie da machen sollen, wie das funktioniert. Und dann kann ich mir aber vorstellen, wenn die Kinder das einmal geschnallt haben und sagen, ich möchte jetzt heute Nachmittag, muss man als Eltern nicht dabei sein. Es passiert ja nichts Böses, es sind nur Kinder, die da drauf. Ne? Oder dass ein Kind dem Nachbarkind sagt, ey, ich habe da was Neues. Also so, man muss nur dem Stein ins Wasser werfen, dann gucken wir, wie sich das entwickelt. Genau. Aber ich kann mir auch vorstellen, deswegen haben wir die Lieder alle auch auf Spotify, wenn man in Urlaub fährt und sitzt da, dann kann man einfach die Lieder einfach nur anhören, ohne dass man jetzt da irgendwas machen muss und mitsingen.
Genau, und was ich auch immer so schön finde, ist, das Ganze dann zu erweitern, zum Beispiel auch zu sagen, wir haben jetzt dieses Lied von der App und dann machen wir dazu Bewegungen und tanzen oder nehmen noch farbige Tücher, setzen die ein oder nehmen Instrumente wie Off-Instrumente und singen und machen dazu zusätzlich Musik. Ja. Ich glaube, dass das ist auch oft so dieser Schritt raus aus der Komfortzone, gerade wenn man selbst so den Eindruck hat, man ist total unmusikalisch, ja, oder vielleicht hast du als Mama das Gefühl oder als Papa, ich traue mich das gar nicht und ich finde oft so über die Bewegung und das der Umgang mit Instrumenten und auch das Tanzen hilft manchmal, so diesen Zugang auch zum Singen zu finden.
Ja, ich erzähle Ihnen noch was. In Freiburg haben wir so eine ganz tolle, ich sag mal, Ballettschule, Dance in Motion, ja. Die Choreografin kenne ich. Und wir haben im Jazzhaus bei der Vorstellung der App live gemacht. Da sind Jack und JC aufgetreten in denselben Kostümen wie auf der App und haben getanzt. Und ich habe es nicht für möglich gehalten. Die haben auf die Arrangements, so wie wir sie hatten, summ, 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 wie haben die Bienen getanzt. Also so sechsjährige Kinder. Oder auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Ich war baff, ja. Tausender Applaus. Also da war das alles in Bewegung umgesetzt, ja.
Ja, wie wunderbar. Das heißt, es wird dann wieder übertragen. Die Kinder können sich da auch wieder ausdrücken. Und darüber lernt es sich doch am besten, auch gerade auch was die Tonvorstellung angeht. Und alle anderen Sachen werden auch dabei noch.
Auf allen Ebenen funken, das funktioniert. Und nicht denken, also dass die App ist jetzt sozusagen, also Unterricht, das müssen wir jetzt ganz streng machen, sondern die ist einfach eingebunden in das ganze Umfeld des Musikmachens.
Ne? Herr Schäffels, ich glaube, da haben Sie einen ganz großartigen Beitrag dazu geleistet, dass Kinder wirklich Musik erfahren und lernen dürfen. Vielen Dank also für das wertvolle Gespräch auch, denn ich glaube, viele sind jetzt sehr gespannt auf die App. Ich verlinke die natürlich, damit gleich klar wird, wo man sie findet. Die App, vielleicht findet sie auch jeder gleich selbst im App Store. Wie wird sie genau geschrieben?
Ich sprach ja von dem Guido von Arezzo. Ja. Und dem zu Ehren heißt die einfach Guido. Mhm. Klein G-U-I, großes D, kleines O.
Weil genau, das und sie ist ab 4 Jahren für das Grundschulalter.
Aber hinten dran muss ein Ausrufungszeichen, sonst kommt, weil es gibt nämlich anscheinend auch noch eine Popgruppe, die heißt Guido, da kommt sie immer zuerst. Aber im App Store oder im Google Play Store, ja, Guido Ausrufungszeichen, kommt sofort. Okay.
Also alle, die ihren Kindern gerne Musik vermitteln möchten, von null an, wie Sie so schön gesagt haben, eine gute musikalische Grundlage schaffen möchten, einfach auch ich finde, und aus so vielen unterschiedlichen Gründen ist es so wertvoll, Musik bei Kindern Musik mit Kindern zu machen, Musik zu fördern, finde ich immer so ein schlechtes Wort. Danke, Herr Schäffels, dass Sie da waren, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und ich bin sicher, viele werden sich jetzt gleich die App runterladen und mit ihren Kindern anfangen, Musik zu machen, falls sie es bisher nicht getraut haben. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Es gibt große Neuigkeiten. Die Bindungsakademie, mein Institut für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder ist da. Und du kannst bei mir auf der Bindungsakademie eine Ausbildung machen zum zertifizierten, bindungsorientierten Elternberater oder Elternberaterin. Ich kann es kaum erwarten, dich zu begleiten. Ich möchte so gerne deine Dozentin sein und möchte so, so gerne meine Vision, Kindern bedingungslose Liebe schenken zu können und Eltern zu stärken, mit dir gemeinsam in die Welt tragen. Du findest den Link zur Anmeldung für die Warteliste in den Shownotes. Ganz wichtig, die Plätze für die Ausbildung sind begrenzt. Ich werde dich nämlich ganz eng begleiten in dieser Ausbildung. Die Ausbildung kannst du innerhalb eines Jahres abschließen oder dir insgesamt 3 Jahre Zeit lassen, damit du ganz in deinem Tempo vorangehen kannst. Ich freue mich riesig auf dich. Jetzt einen Platz sichern und rechtzeitig mit dabei sein.